Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Chaotische Szenen heute in der spanischen Exklave Ceuta. Bis zu 60.000 Migranten haben seit gestern die Grenze überquert, hauptsächlich junge Männer. Viele von ihnen sind laut Behörden inzwischen aber wieder nach Marokko zurückgekehrt. Bei dem Versuch, das EU-Gebiet über den See- oder Landweg zu erreichen, starben mindestens 57 Menschen. An der Meerenge zwischen Spanien und Marokko liegt eine von zwei spanischen Exklaven auf dem afrikanischen Kontinent. Die meisten Migranten machten sich offenbar von Fnideq aus auf den Weg nach Ceuta.
Manche von ihnen kommen in Badekleidung, sind tropfnass. Viele von ihnen junge Männer, aber auch einige Frauen. Kinder, vereinzelt Ältere, sind von Marokko aus zur spanischen Exklave Ceuta geschwommen. Das kann bis zu 4 Stunden dauern. Wir wollen eine bessere Zukunft. In Marokko gibt es nichts. Wir arbeiten hart, werden aber für die Arbeit in Marokko schlecht bezahlt. Unsere Gesundheit leidet unter der Arbeit. Viele Marokkaner sind unter den Ankommenden, aber auch Algerier und Menschen aus anderen afrikanischen Ländern. Dass sie so plötzlich kommen, könnte an einem Beschluss des obersten Gerichts in Madrid liegen. Demnach dürfen Migranten, die beispielsweise über den Seeweg nach Ceuta gelangen, nicht umgehend zurückgeschickt werden. Die meisten von uns waren bei der Arbeit, als sie plötzlich hörten, dass die Grenze geöffnet worden war und es einigen jungen Leuten gelungen war, sie zu überqueren. Und so sind schließlich alle hier gelandet. Regierungschef Pedro Sánchez machte sich vor Ort ein Bild der Lage. Ceuta ist eine spanische Stadt und was gestern geschehen ist, verdient unsere denkbar schärfste Missbilligung und Verurteilung. Spanien steht wegen des massiven Ansturms unter Druck und versucht mit Soldaten und Polizisten die Menschen zur Rückkehr zu drängen. Zudem gibt es vor Ort zu wenig sanitäre Anlagen und Essen. Gestern sind wir auf dem Seeweg nach Ceuta hinübergefahren. Wir haben dort den ganzen Tag verbracht und nichts gefunden. Kein Essen, gar nichts. Nur das Meer und den Weg zurück in den Maghreb. Darauf setzt auch die spanische Regierung. Auf Überwachungsbildern des Innenministeriums ist zu sehen, dass Menschen wieder nach Marokko zurückkehren. Es sollen bereits mehr als die Hälfte sein.
Christina Böker berichtet für uns aus Ceuta. Wie ist die Lage zur Stunde?
Ja, man sieht es vielleicht hinter mir. Hier ist mittlerweile eine fast schon bizarre Situation eingetreten. Hinter mir, hier kommen immer noch die Menschen, die jungen Männer hauptsächlich aus Marokko, 200 Meter ungefähr von hier entfernt, in Ceuta an der Küste an. Und gleichzeitig laufen die anderen hier zurück über eben jene Grenze nach Marokko zurück. Das sieht man dann auch wieder dort am Zaun. Und währenddessen ist es in der Stadt schon ein bisschen ruhiger geworden. Es ist wirklich eine ganz merkwürdige Stimmung hier in der Stadt. Haben keine Geschäfte auf, gar nichts. Die Leute, die hier wohnen, die hatten einfach Angst vor diesem riesigen Ansturm, von dem sie diese Woche überrascht wurden.
Es wird ja viel darüber spekuliert, was zu der aktuellen Situation geführt hat. Was ist darüber bekannt?
Ja, zum einen hat sicherlich dieses Urteil, um das es eben auch im Beitrag ja schon ging, so eine gewisse Sogwirkung erzeugt. Das hat sich einfach rasend schnell über Social Media, insbesondere eben unter den jungen Leuten, verbreitet. Und darüber hinaus hat es aber auch womöglich damit zu tun, das wird hier auch vermutet, dass Marokko gar nicht so viel sich dem entgegengestellt hat, dass dieser Ansturm hier in Ceuta gelandet ist. Und das wiederum wird mit dem spanisch-marokkanischen Verhältnis in Zusammenhang gesetzt. Der spanische Ministerpräsident ist neulich nach Algerien gereist und Algerien und Marokko gelten als zerstritten und das wurde wohl als nicht so gut angesehen und Marokko hat immer wieder die Grenzkontrollen auch als Druckmittel gegenüber Spanien eingesetzt. Damit könnte es zusammenhängen.
Eindrücke und Informationen von Christina Böker. Vielen Dank. In Europa wird die Lage in Ceuta mit Sorge betrachtet. Bundeskanzler Merz forderte die Regierung in Madrid auf, die Situation schnellstmöglich wieder in den Griff zu bekommen. Mehrere andere Länder sprachen sich für einen vorübergehenden Ausschluss Spaniens aus dem Schengen-Raum aus. Italien will das Abkommen mit Madrid sogar einseitig aussetzen. Der Schengen-Raum regelt unter anderem einen freien Personenverkehr ohne reguläre Grenzkontrollen. Mehr zur Lage in Ceuta, auch in einem Brennpunkt. Gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Auch auf unbequeme Fragen müssen deutsche Behörden antworten, egal ob von Medien oder von Privatleuten über Initiativen wie Frag den Staat. Zum Beispiel, wann Berlins regierender Bürgermeister Wegner während des Stromausfalls nun wirklich telefoniert hat. Oder wie viele Corona-Masken Jens Spahn als Gesundheitsminister bestellt hat und zu welchem Preis. Das Informationsfreiheitsgesetz verpflichtet staatliche Institutionen, Dokumente offenzulegen, seit 20 Jahren. Doch jetzt will die Bundesregierung diesen Auskunftsanspruch einschränken.
Arne Semsrott leitet das Rechercheportal Frag den Staat. Seine Organisation hat Dokumente über die Maskendeals des damaligen Gesundheitsministers Spahn enthüllt, mit Hilfe des Informationsfreiheitsgesetzes. Doch die Koalitionsspitze will die Akteneinsicht beim Staat generell einschränken, unter dem Schlagwort Bürokratierückbau.
Das ist kein Bürokratieabbau, das ist Demokratieabbau. Also hier geht es darum, dass es so schwer gemacht werden soll, noch Infos zu bekommen, dass letztlich keiner mehr Infos bekommt.
Statt für Organisationen sollen sich die Auskunftsrechte nur auf einzelne Bürger, natürliche Personen genannt, fokussieren. Und die müssten ein berechtigtes Interesse haben, zum Beispiel persönlich betroffen sein. Die Union verteidigt das auch mit Blick auf die Sicherheit.
Stand heute würde das Informationsfreiheitsgesetz jedermann die Möglichkeit geben, Informationen auch über kritische Infrastruktur bei Behörden abfragen zu können. Das geht so nicht.
Als Folge der Änderung könnten Portale wie Frag den Staat und auch Medien den wichtigen Anspruch auf die Herausgabe von Behördenakten verlieren. Eine rote Linie für Teile der SPD.
Das wird mit der SPD-Bundestagsfraktion so nicht zu machen sein, da wir eben das Informationsrecht von Presse, von Medien, von Forschung, von Zivilgesellschaft als elementar erachten, ebenso wie das von Bürgerinnen und Bürgern.
Frag den Staat, ruft zum Protest auf und sammelt Unterschriften. Mehr als 600.000 sind es schon.
Auch Linke, Grüne und AfD warnen vor einem Rückbau der Informationsrechte. Wann die Reform ins Parlament kommt, ist offen. Der Widerstand dürfte weiter wachsen, innerhalb der Koalition und außerhalb.
Während die Waldbrände in Frankreich und Spanien derzeit einigermaßen unter Kontrolle sind, ist die Lage in der Türkei und in Griechenland weiter angespannt. 60 Kilometer nordwestlich von Athen mussten hunderte Menschen per Boot in Sicherheit gebracht werden. Auch ein Vorort der Hauptstadt wurde vorsorglich evakuiert. Im Westen der Türkei kämpfen Einsatzkräfte seit Tagen gegen Feuer im Hinterland der Ägäisküste. Das Ausmaß der Brände in diesem Jahr führen Wissenschaftler auch auf den vom Menschen verursachten Klimawandel zurück.
In Südeuropa brennt es. Carsten Schwanke vom ARD-Wetterkompetenzzentrum beobachtet die Situation. Vor allem die Intensität der Waldbrände hänge unmittelbar mit dem Klimawandel zusammen.
Dass die sich so schnell, so rasant ausbreiten, dass die so viel größer werden, die Flächen, die verbrannt werden, neue Dimensionen erreichen, das hat mit dem Klimawandel zu tun, mit der Austrocknung der Vegetation durch hohe Temperaturen und durch fehlenden Regen.
In den vergangenen 4 Monaten hat es deutlich weniger geregnet als in anderen Jahren. Doch das ist nur eine Seite der Medaille. Die Regenmenge ist über das Jahr sehr unterschiedlich verteilt. Es gibt Monate mit mehr Niederschlag.
Ich habe hier zum Beispiel die Niederschläge der letzten 12 Monate für Frankreich und der letzte Sommer, vor allem der Herbst, aber auch die Wintermonate Januar und Februar waren deutlich nasser als normal.
Hitzewellen im Mai und im Juni haben den Boden und die Wälder austrocknen lassen. Diese Abfolge, erst feuchter, dann trockener als normal, könnte auch bei uns in Deutschland in Zukunft häufiger vorkommen. Und das ist vielleicht sogar ein Ansatz für eine Lösung.
Auf der einen Seite müssen wir schauen, dass wir diesen Winterregen irgendwie speichern können. Wir brauchen das Wasser vor Ort. Auf der anderen Seite sehen wir ja, was die Feuerwehrleute in Frankreich machen. Sie schaffen Schneisen, damit sich der Waldbrand nicht mehr so weit ausbreiten kann.
Eine neue Studie der World Weather Attribution zeigt unter anderem, dass der Klimawandel die Wahrscheinlichkeit für Brände in Südeuropa erheblich erhöht.
Das, was wir hier an Klimaerwärmung sehen, was wir an Klimawandel, an globaler Erwärmung sehen, das ist zu 100% menschgemacht. Es wurden sämtliche natürlichen Faktoren untersucht. Die gibt es immer wieder als kleine Schwankungen, darunter als kleine Wellenbewegungen, Sonnenfleckenzyklus oder mal ein größerer Vulkanausbruch. Aber diese Temperaturentwicklung, die wir über die letzten 100 Jahre gesehen haben, ist zurückzuführen auf das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas.
Auch hier in Deutschland spüren wir die Auswirkungen. Etwa durch Niedrigwasser im Rhein. Wir erleben aber auch gerade einen Hitzerekord nach dem anderen.
Seit Monaten bemüht sich ein von US-Präsident Trump gegründeter Friedensrat um eine Regelung für den Gazastreifen, bislang mit begrenztem Erfolg. Jetzt hat Trump eine Einigung verkündet. Die radikal-islamische Terrororganisation Hamas habe ihrer Entwaffnung zugestimmt. Vertreter der palästinensischen Hamas erklärten allerdings, erst müsse die israelische Armee mit dem Rückzug beginnen. Doch Israel hatte immer die umgekehrte Reihenfolge gefordert. Erst Entwaffnung, dann Rückzug.
Der Gazastreifen. Immer noch ist er zweigeteilt. Hier in Gazastadt herrscht weiterhin die Hamas. Den anderen Teil kontrolliert das israelische Militär, mittlerweile rund 60% des gesamten Gebiets. Immer wieder fliegt es Luftangriffe. Hier in Gazastadt wurden auch gestern Menschen getötet. Eigentlich gilt seit Oktober eine Waffenruhe. Der sogenannte Friedensplan von US-Präsident Trump hatte längst in eine zweite Phase übergehen sollen. Jetzt soll es einen Durchbruch geben. Trump verkündet gestern via Truth Social, die Hamas und alle bewaffneten Gruppen in Gaza würden nun ihre Waffen abgeben. Das israelische Militär, IDF genannt, sich zurückziehen. Ob die Knackpunkte damit gelöst sind, ist fraglich. Ich sehe nicht, dass die derzeitige israelische Regierung akzeptiert, dass sich die IDF zurückzieht und Hamas erst dann entwaffnet wird. Oder dass der Rückzug der IDF gleichzeitig mit der Entwaffnung der Hamas erfolgt. Wir müssen erst sicher sein, dass die Hamas tatsächlich entwaffnet ist. Die Hamas teilt in einem Statement mit, die Abgabe der Waffen sei an den Truppenrückzug geknüpft. Die israelische Regierung hat sich noch nicht geäußert. Bei einer Kabinettssitzung in Camp David wird Trump heute danach gefragt. Wir haben mit Israel eine Einigung erzielt. Israel ist sehr zufrieden damit. Sie haben sich gut verhalten. Laut Trumps sogenanntem Friedensrat sollen innerhalb der nächsten 3 Jahre weitere Schritte umgesetzt werden. Wie oder welche genau, bleibt auch den Menschen im Gazastreifen weiterhin unklar.
Der Gegenwind für FIFA-Präsident Infantino wird stärker. Nach dem Europäischen Fußballverband UEFA haben auch die Verbände Asiens und von Nord- und Mittelamerika dessen Investorenpläne abgelehnt. Damit dürfte Infantino unter den 211 Mitgliedsverbänden keine Mehrheit für sein Vorhaben mehr erzielen können. Der FIFA-Boss wollte einen Teil der kommerziellen Rechte an den Turnieren des Weltverbandes verkaufen, also auch an den Weltmeisterschaften. Aus Protest trat auch ein enger Berater Infantinos zurück. Es war ein spektakulärer Schwertransport mitten in Hamburg. Um diese Bahnbrücke an ihr Ziel zu bringen, war Millimeterarbeit gefragt, dicht vorbei an Häusern. Vergangene Nacht gelang die Aktion. Monatelang war die sogenannte Sternbrücke zuvor in einem Wohnviertel zusammengebaut worden. Zuletzt musste das 3.700 Tonnen schwere Bauwerk noch 500 Meter transportiert werden. Freigegeben werden soll die Brücke dann Ende August.
Sie ist angekommen an ihrem Bestimmungsort, die neue Riesenbrücke, gebaut direkt vor Ort in Hamburg-Altona. 108 Meter lang, 21 Meter hoch, reingesetzt, direkt in einem dicht bebauten Wohngebiet. Die letzten Schrauben wurden heute Mittag festgezogen. Jahrelange Planung und 14 Monate Bauzeit gehen zu Ende. Viele Anwohner haben ihren Frieden mit dem Mammutprojekt direkt vor ihrer Haustür gemacht.
Ich bin jetzt die Tage auch immer hier gewesen. Also das war schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen.
Veränderungen müssen wir heutzutage mitmachen, immer. Die Brücke musste ja weg, die alte.
Kritik gibt es bis zum Schluss. Jahrelang war der Austausch der alten Brücke gegen eine neue, viel größere umstritten. Bäume mussten weichen, Häuser und Musikclubs wurden extra für die Brücke abgerissen.
Riesenaufwand. Aber wenn die Statik sagt, es muss, dann muss das halt so. Aber ich finde sie ein bisschen übertrieben für unser Viertel hier.
Gestern ging die neue Brücke auf Transportern mit mehr als 1000 Reifen auf ihre letzte Reise. Der Koloss wurde eingehoben. Dazu blinkten Lichter. Begeisterung und fast Partystimmung begleiteten die stundenlange Fahrt an ihr Ziel.
Der pünktliche Einbau der Sternbrücke erfüllt hier alle mit Stolz. Die Laune ist richtig gut auf der Baustelle. Die Erleichterung ist da, es hat alles geklappt. Wir haben die Brücke pünktlich an ihren Bestimmungsort geschoben.
Die Brücke ist also da, nun werden die Schienen verlegt. In 4 Wochen sollen wieder 1000 Züge pro Tag darüber fahren.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 1. August.
Freie Bahn für das Hoch über dem Atlantik. Die Wolken eines Tiefs ziehen morgen in den Südosten. In der Nacht, zunächst vor allem in Sachsen und Ostbayern, Schauer und Gewitter. Einige kräftige Güsse sind dabei, später vom Südwesten bis in die Mitte. Am Tag in der Südosthälfte in schwüler Luftmasse bei Sonne und Wolken teilweise kräftige Schauer und Gewitter, sonst oft Sonne und vorübergehend etwas kühler. In der Nacht 20 bis 9 Grad, am Tag 20 Grad an der Nordsee, 32 Grad in Niederbayern. Die Aussichten. Am Sonntag ist es sonnig, am Nachmittag und Abend im Süden einzelne Schauer und Gewitter. Die Hitze kehrt von Süden langsam zurück. Am Montag bei Sonne und Wolken bis 37 Grad. Am Dienstag viel Sonne, regional Quellwolken. Meist bleibt es trocken.
In den Tagesthemen um 21.55 Uhr schauen wir auf die Situation in Ceuta und die Europäer in Alarmstimmung. Und vor der CSD-Parade, Susanne Stichler fragt den Hamburger Polizeipräsidenten, wie Sicherheit für die queere Community hergestellt wird.